Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir sind zum letzten Abend dieser Vortragsreihe gekommen. Und ich freue mich sehr, diese Gelegenheit gehabt zu haben und Ihre Begleitung gehabt zu haben während dieser Reihe. Wir haben mehrere große Fragen betrachtet, Fragen der Naturwissenschaft und Gott und Fragen unserer existenziellen Situation. Und jetzt, an diesem letzten Vortrag, werden wir versuchen, die schwierigste Frage von allen einzugehen. Wo ist Gott in einer Welt voll Leid und Böse? Unsere Nachrichtensendungen, Zeitungen sind voll von sehr schreckliche Terrorakten, Erdbeben, Krebs, Coronavirus, Überflutungen und alle möglichen Schwierigkeiten, die zu diesem Problem führen. Es ist ein schwieriges Problem und es gibt keine simplistische Antwort dazu. Und ich komme zu Ihnen heute Abend nicht mit der Überzeugung, dass ich alles beantworten kann. Das kann ich nicht. Ich bin auch bewusst, dass manche von Ihnen jetzt in der Mitte von Situationen sind, wo Sie auch leiden. Und die Lage sieht nicht sehr gut aus. Und so muss ich wirklich vorsichtig sein, weil dieses Thema so wahnsinnig wichtig ist, dass ich möchte kein Missverständnis unter Ihnen verursachen. Ich werde einfach weitergeben, was mir geholfen hat, mit diesem Thema zu ringen. Und es ist ein Ringen, besonders wenn wir auch Leid erfahren. Die erste Frage, die ich stelle, ist, was sind die Ursachen von Leid? Und es gibt im Prinzip zwei. Erstens gibt es moralisches Böse. Das sind die schlechten Dinge, die Menschen aneinander tun. Dann gibt es das sogenannte natürliche Böse. Zum Beispiel Erdbeben, Tsunamis, Krebs, Coronavirus und so weiter. Und das kann man sehr leicht illustrieren durch zwei Dome. Wir sehen natürliches Böse in Christchurch in Neuseeland, wo ein Erdbeben den Dom zerstört hat. Und dann menschliche Böse, moralisches Böse sehen wir im Dom in Dresden und auch in unserem Dom in Coventry. So diese zwei Kathedralen zeigen uns die zwei Seiten der Problematik. Aber es gibt darüber hinaus zwei Blickwinkel. Es gibt der Blickwinkel des Leidenden. Hier ist ein Mensch in der Corona-Intensivstation. Aber dann gibt es zwei Ärzte, die ihn betreuen. Ihr Blickwinkel ist sehr anders. Sie sehen das Leiden des anderen. Sie versuchen, damit zu helfen, aber sie leiden selber nicht. Und so müssen wir an zwei Blickwinkel denken, weil die Fragen, die der leidende Mensch stellt, sind nicht immer dieselben Fragen, wie der beobachtende Mensch stellt. Wie kommt man zu diesem Thema? Also im ersten Vortrag haben wir gemerkt, dass alle von uns eine Brille haben, eine Weltanschauungsbrille. Unsere Antworten, manchmal fertig, manchmal nicht so fertig, manchmal durchgedacht, manchmal nicht so sehr. Und wir haben gelernt, dass es im Prinzip drei Familien von Weltanschauungen gibt: Theismus, Atheismus und Pantheismus. Und wir reagieren auf Böse und Leid, je nach unserer Weltanschauung. Wir können das illustrieren mit Reaktionen zum Erdbeben in Neuseeland. Einige Tage nach dem Erdbeben dort bin ich in Neuseeland gelandet. Und vor mir war eine Vortragsreihe und ich musste alle meine Themen weglassen. Und das einzige Thema, das von Interesse war, wo ist Gott in einem Erdbeben? Und die Reaktionen dort waren sehr unterschiedlich. Zunächst Christen, einige haben reagiert. Sie haben den Psalm 46 zitiert. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, eine Hilfe, reichlich gefunden Drangsalen. Darum werden wir uns nicht fürchten, wenn auch die Erde gewandelt würde und wenn die Berge im Herzen des Meeres wankten, wenn seine Wasser tobten und schäumten. Die Berge erbebten durch sein Ungestüm. Das war eine Reaktion. Leute, die irgendwie noch an Gott festgehalten haben, trotz des Erdbebens. Und dann, manche haben das Erdbeben als Gottes direktes Handeln, als Strafe eigentlich für die Sünde der Beteiligten. Und diese Auffassung ist natürlich eine Auffassung, die sehr gefährlich sein kann. Wie schätzen wir, dass dieses Leiden von Gott direkt verursacht würde? Und wir kommen dazu ein bisschen später. Dann die Pantheisten haben gemeint, dass dieses Leiden ist auf eine Sünde in einem früheren Leben zurückzuführen. Gegenwärtiges Leid dient dazu, ein Stück Karma abzuarbeiten. Und die Folge dieser Auffassung meint, dass einige Leute sagen, es hat keinen Sinn, Leute dort zu helfen, weil wenn wir ihnen helfen, ihr Leid zu lindern, dann werden sie noch mehr in einem nächsten Leben leiden müssen. Das ist ein sehr harter und meines Erachtens ein sehr falsches Verständnis des Leidens, das auch unser Herr Jesus abgelehnt hat. Von dem blinden Johannes-Evangelium, die Jünger haben gefragt, hat dieser Mensch gesündigt oder seine Eltern? Und Jesus hat gesagt, weder noch. Und dann drittens, die Atheisten haben mal einfach gesagt, das Erdbeben bestätigt der Nicht-Existenz Gottes. Punkt aus. Und das geht immer mal zurück zu David Hume. Er hat Einwände zu Wunder, er hat auch Probleme mit Leid und Schmerz. Und hier ist seine Formulierung. Epikurs alte Fragen sind noch unbeantwortet. Will er, dass es Gott übel verhüten und kann nicht, dann ist er ohnmächtig. Kann er und will nicht, dann ist er boshaft. Will er und kann er, woher dann das Übel? Und Atheisten wie Richard Dawkins, sie sagen, sie wissen genau, warum das passiert. In einem Universum voll Elektronen und selbstsüchtiger Gene, blinden physikalischen Kräften und genetischer Replikation werden einige Leute Schmerzen erleiden, während andere Glück haben. Und du wirst darin weder einen Reim oder eine Vernunft noch Gerechtigkeit finden. Das Universum, so wie wir es kennen, ist genauso, wie wir es in Anbetracht seiner Eigenschaften auch erwarten würden, wenn es im Grunde genommen weder Design noch Zweck, kein Böses, kein Gutes, sondern nichts als blinde, erbarmungslose Gleichgültigkeit gibt. Der DNS ist das egal. Sie existiert einfach und wir tanzen zu ihrer Musik. Also, das ist eine Aussage, die sehr totalitär klingt. Und es ist nicht nur das, das ist ein tiefer Determinismus liegt darin. Der DLS ist das egal, sie existiert einfach, wir tanzen zu ihrer Musik. Und so, die Terroristen, die tanzen nur zur Musik ihrer DNS. Wie kann man ihnen Schuld geben? Und Dawkins sagt, es gibt kein Gutes und es gibt kein Böses. Aber Moment mal, er kritisiert und er spricht selber vom Problem von Böse und Leid. Und es gibt einen Widerspruch in dem, was er sagt. Wenn es kein Böses und kein Gutes gibt, dann das ist das Ende. Die Problematik existiert nur in unserem Gehirn. Hier finden wir ein fehlerhaftes Verständnis der Moralität. Dostoevsky hat mal geschrieben, wenn es keinen Gott gibt, dann ist alles erlaubt. Если Бога нет, то и все позволено. Und diese Aussage ist maßgebend. Ich bin sehr oft in Russland gewesen und viele Leute meinen, dass diese Aussage äußerst wichtig ist. Ihre Geschichte hat das immer wieder bestätigt. Und was Dostoevsky hier sagen will, ist nicht, dass Atheisten nicht gut sein können, sondern vielmehr, dass der Atheismus keine intellektuelle Grundlage für Moral bietet. Das ist wichtig. Auch in der Bibel sehen wir, dass nichtgläubige Menschen wie Pharao in Ägypten hat Abraham sogar getadelt und kritisiert wegen seines schlechten Benehmens. Wir müssen nicht denken und nie denken, dass auch unsere Atheisten und Leute von anderen Überzeugungen kein moralisches Gefühl haben. Das Gegenteil ist wahr. Gott hat uns alle, ob wir an ihn glauben oder nicht, er hat uns als moralische Wesen geschaffen. Und so haben wir ein Verständnis für Gut und Böse. Jesus hat es auch gesagt zu die Leute, die dort waren, ihr, die böse seid, können gute Dinge euren Kindern geben. Sie wussten, was gut ist und was böse. Und der Punkt hier ist sehr wichtig, dass Atheismus nimmt den intellektuellen Boden weg für Moral. Friedrich Nietzsche hat das sehr deutlich erkannt. Wenn man, schrieb er, den christlichen Glauben aufgibt, beraubt man sich damit selbst des Rechts auf christliche Moral. Christliche Moral ist ein Gebot. Ihr Ursprung ist transzendent. Sie ist nur wahr, wenn Gott die Wahrheit ist. Sie steht und fällt mit dem Glauben an Gott. Und das ist ein äußerst wichtige Aussage von Nietzsche. Und ich glaube, dass die Geschichte, vor allem die Geschichte des 20. Jahrhunderts, hat das immer wieder bewiesen. Nun, ein sehr wichtiges biblisches Prinzip ist, dass es ist nicht richtig, nur weil jemand leidet, den Rückschluss zu ziehen, dass er oder sie heimlich schwer gesündigt haben muss. Zuerst möchte ich an Hiob denken. Er hat gelitten, aber der Herr selbst hat gesagt, dass er dafür nicht schuldig war. Interessanterweise, die beiden Attacken auf Hiobs Familie gehen auf zwei mörderische Überfälle von Sabäern und Chaldäern. Das ist moralisch Böses. Und zwei natürliche Feuer- und Sturmkatastrophen, natürlich Böses, zurück. So in der Erfahrung von Hiob haben wir beide Sorten von Quellen für Leid. Das heißt Natur und moralisches Böse. Wir haben die zwei auch zusammen in einer Aussage von dem Herrn in Lukas Kapitel 13. Ich lese vor. Zu derselben Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er, das heißt Jesus, antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer mehr als alle Galiläer Sünder waren, weil sie derartiges erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Das war moralisches Böse, aber der Herr ging weiter. Fortsetzung ist: Oder jene 18, auf die der Turm in Siloam fiel und sie tötete. Meint ihr, dass sie mehr als alle Menschen, die in Jerusalem wohnen, schuldig waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Hier in einem Paragraph haben wir aus dem Munde des Herrn selbst die zwei Sorten von Quellen für Leid. Und was können wir daraus folgern? Erstens, Leid ist nicht immer Gottes Gericht, aber doch kann manchmal so sein. Wie sehen wir das? Wir sehen das, dass diese Vorfahren in Jerusalem, was Pilatus getan hat, der Herr hat nicht gesagt, dass die Menschen, die er geschlachtet hat, schlimmer waren als die anderen. Und auch dieser Turm ist gefallen. Warum? Weil sie schlechter waren als alle anderen. Nein, sagt der Herr. Aber er hat einen Zusatz gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann werdet ihr alle ebenso umkommen. Was hat er damit gemeint? Dass wir, sie und ich, wir werden entweder von einem Pilatus geschlachtet werden oder ein Turm wird auf uns fallen. Bestimmt nicht. Sondern was ich glaube, der Herr hier zu sagen hat, ist sehr wichtig. Der Tod werden wir alle erfahren. Und der Herr benutzt diese Vorgänge, diese Dinge, die passiert sind, diese schrecklichen Dinge, um seine Zuhörer daran zu erinnern, dass wir alle ein Leben haben, die eines Tages zu Ende kommt. Und in den Worten von C.S. Lewis: Leid ist ein Megafon, wo Gott zu uns sagt: Wach auf! Und wir lernen, und wir haben es gelernt rund um die Erde in letzter Zeit, durch den Coronavirus, wir haben gelernt, wie schwach wir sind. Viele von uns meinten, wir hatten alle in unseren Händen, aber nicht. Wir sind verwundbar, wir sind anfechtbar, wir sind schwach und wir sind sterblich. Und das ist eine Stimme Gottes für unsere Generation. Er sagt nicht, du hast Coronavirus, weil du gesündigt hast, aber er sagt, dass das erinnert dich an die Tatsache, dass du sterblich bist. Eines Tages wirst du vor mir stehen müssen. Wach auf und tu das, was wichtig ist, dass dein Leben in Ordnung gebracht wird. Und dass du kommst, in mir zu vertrauen. So, Leid ist nicht immer Gottes Gericht, aber es kann sein, dass es manchmal so ist. Und das erklärt uns Paulus in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wo er spricht von Abendmahl und sagt: Der Mensch aber prüfe sich selbst, und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt sich selbst gerecht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil sind entschlafen. Das heißt, einige Leute in der Gemeinde in Korinth haben sich moralisch sehr schlecht benommen. Und Gott hat sie leiden lassen und manche sterben lassen. Deswegen. Das heißt, in ihrem Fall gibt es eine Verbindung zwischen ihr Benehmen und Leiden und auch Tod. Nun, Paulus konnte das sagen, weil er ein inspirierter Apostel war. Wir müssen sehr vorsichtig sein mit solchen Aussagen. Und ich habe in Neuseeland und woanders gemerkt, wenn Menschen sagten im Radio oder Fernsehen, das sind die Folgen ihrer Sünden und so weiter. Ich habe gemerkt, was die Folgen sind von der Aussage. Die Menschen wenden sich nicht zu Gott, überhaupt nicht. Nein, sie kritisieren die Leute, die sowas aussagen. Wer bist du, zu sagen, dass es meine Sünde ist? Das ist nicht die Art und Weise, Leute zum Herrn zu führen. Und so können wir sehen, dass Leid und Schmerz eine Funktion haben. Und C.S. Lewis hat mal geschrieben, wir können sogar die Freude ignorieren, aber der Schmerz besteht darauf, dass man sich mit ihm auseinandersetzt. Gott flüstert uns in unseren Freuden zu. Er spricht in unser Gewissen hinein. In unseren Schmerzen aber ruft er laut, sie sind sein Megafon, um eine taube Welt aufzuwecken. Und zumindest hat alles Schmerz und Leid diese Funktion. Aber Fragen kommen sehr häufig über das Verhältnis zwischen Gott und dieses Leid. Und zum Beispiel, hätte Gott nicht die Welt anders schaffen können? Hätte er nicht Feuer schaffen, das heizt, aber nicht verbrennt? Hat er nicht Viren schaffen können, die ausschließlich nützlich sind? Hat er nicht Lebewesen schaffen können, die nie etwas Falsches tun? Also was ist die Antwort dazu? Die erste Bemerkung ist, dass wir leben in einer sehr komplizierten Welt. Zum Beispiel Erdbeben. Erdbeben sind Bewegungen in den tektonischen Platten auf der Oberfläche der Erde. Und ganz zufällig habe ich in meinem Flug nach Neuseeland ein Buch über diese tektonischen Platten gelesen, wo es hieß, dass wenn diese Bewegung der Platten und so weiter nicht stattfindet, dann hätten wir keine gute Atmosphäre. Das heißt, diese Bewegungen sind lebensnötig. Und das kompliziert die Situation sehr viel. Hier sind wir auf einer Welt mit Bewegung in der Erde, eine Bewegung, die Erdbeben verursacht. Aber irgendwie ist diese Bewegung nötig fürs Leben. Es ist genau dasselbe mit Viren. Die meisten sind gut und nicht nur gut, sondern nötig für das Leben. So ist diese Frage auf beiden Seiten. Erstens auf der Seite der Natur, Feuer und Viren. Zweitens auf der Seite von Menschen und Lebewesen. Also die erste Bemerkung, die ich machen will, ist, dass ein Löwe, der einen Zuwärter zerfleischt, wird nicht wegen Mordes vor Gericht angeklagt werden, weil dieser Löwe kein moralisches Wesen ist. So ist es mit einem Roboter. Und das bringt mich dazu, zu der Frage, die ich sehr oft bekomme. Ich möchte in einer Welt leben, wo Menschen kein Böse tun können. Und ich sage sehr gut, aber du wirst nicht Teil dieser Welt. Du kannst nicht Teil dieser Welt haben. Warum nicht? Weil du ein wunderbares Geschenk Gottes hast. Menschen, die in einer Welt ohne die Eventualität des Bösen wohnen wollen, wünschen sich selbst nicht mehr zu existieren, weil wir Menschen von Gott als wunderbare Gabe ein gewisses Maß an Entscheidungsfreiheit haben. Das heißt die Fähigkeit, Ja oder Nein zu sagen. Ein Roboter hat diese Fähigkeit nicht. Ich meine zum Beispiel, wenn meine Frau ein Roboter wäre und ich komme nach Hause und ich sehe einen Knopf und auf dem Kopf steht Kuss und ich drücke diesen Kopf und sie küsst mich. Das hätte keine Bedeutung, weil es ist keine freie Reaktion zu mir. Wir müssen wirklich tief darüber nachdenken. Die Fähigkeit, Ja oder Nein zu sagen, das ist ein wunderbares Geschenk Gottes, weil es bedeutet, dass Liebe möglich ist. Aber Liebe ist nur möglich, wo Hass möglich ist. Gott will keinen Hass, aber sein Geschenk der Entscheidungsfreiheit bedeutet, dass wir nicht nur lieben können, sondern hassen können. Gut und Böse möglich sind, nicht in einer Welt voll Automaten. Und dann echte Verantwortung möglich ist. So, wollen wir in einer Welt leben, wo Liebe und Hass möglich ist, wo Gut und Böse möglich sind, wo Verantwortung echt ist? Ich möchte in so einer Welt leben. Darf ich das illustrieren? Als mein erstes Kind geboren wurde, ein kleines Mädchen, ich habe sie in meinen Händen genommen und plötzlich kam der Gedanke aus nirgendwo, du, kleines Kindchen, du könntest eines Tages Nein zu mir sagen und mich ablehnen. Warum Kinder haben dann? Wir alle wissen, warum. Weil wir hoffen, besonders wenn wir an Gott glauben, wir hoffen mit seiner Hilfe, dass diese Kinder aufwachsen werden und dass sie uns Lieben zeigen werden. Aber jede Eltern nimmt ein Risiko ein, Kinder zu haben. Und in einer gewissen Hinsicht hat Gott ein Risiko genommen, uns Menschen so gemacht zu haben, dass wir Nein zu ihm sagen konnten. Die sehr wichtige Frage dann ist, hat Gott eine Fürsorge gemacht, wenn es schief geht? Und das hat er getan im Evangelium. Aber wir gehen ein bisschen weiter jetzt zu der bloßen Tatsache, dass wenn wir unsere Welt schauen, wir sehen ein gemischtes Bild. Wir sehen eine Rose und Coronavirus. Wir sehen Schönheit und Stacheldraht. Wir sehen die wunderbaren Sterne und wir sehen Bomben. Ein gemischtes Bild. Und jede ernstzunehmende Weltanschauung muss das ernst nehmen. Beides. Gut und Böses. Und daher die wichtige Frage ist folgendes. Ich gehe zurück einen Augenblick und sage, so oft habe ich als Student diskutiert und wahrscheinlich haben Sie das auch gemacht. So ein Gott, der gut ist, muss dies und jenes gemacht haben und wenn er allmächtig ist, sollte er dies und jenes und er könnte alles in Ordnung bringen und er tut es nicht. Das war das Problem von Epikurus und David Hume. Und was ich in meiner Erfahrung festgestellt habe, ist, niemand kommt zu einer befriedigenden Antwort zu dieser tiefen Frage. Und so stelle ich eine andere Frage, genauso tief, aber hilft uns weiterzukommen. Zugegeben dann, dass wir mit einem gemischten Bild konfrontiert sind, gibt es irgendwo Hinweise auf die Existenz eines Gottes, dem wir die Auswirkungen unserer Leben und unserer Zukunft anvertrauen könnten? Und ich glaube, dass die Antwort dazu ist ja. Und die Antwort liegt im Kreuz Christi. Wir alle wissen, dass Christus nicht nur auferstanden ist, sondern er ist gestorben und gestorben auf einem Kreuz. Und der Kernanspruch des christlichen Glaubens ist, dass Jesus Christus Gott ist, Gott Fleisch geworden, Gott Mensch geworden. Also, wenn das Gott ist sozusagen, in Christus auf dem Kreuz, was soll das heißen? Zumindest heißt es für mich Folgendes, dass Gott nicht abseits steht von menschlichem Schmerz und Leid, sondern hat es selbst erfahren. Und das ist für mich äußerst wichtig, existenziell, dass Gott nicht in der Ferne ist, sondern er selbst weiß, was Leid und Schmerz sind. Und die christliche Botschaft, die Kern dieser Botschaft ist, dass Jesus, der unsere Übertretungen wegen dahingegeben und unsere Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Und das ist äußerst wichtig. Dieses Vorfahren der Kreuzigung Jesu, die schien als Sieg des Feindes, als Sieg von Tod und Schmerz und Leid, ist von Gott in unser Heil gewandelt worden. Und das hat eine andere Bedeutung. Wir haben von moralischen Bösen gesprochen. Und Dawkins' Aussage, dass die Terroristen und so weiter tanzen nur zur DNS, das ist nicht der Fall. Es wird ein ultimatives Urteil geben. Und wenn man Moralität verneint wie Dawkins, dann letzten Endes siegen die Terroristen. Die brauchen überhaupt nicht ein Gericht Gottes zu fürchten. Aber das ist nicht so. Und Paulus, als er die Möglichkeit bekommen hat, vor den Philosophen zu Athen zu sprechen, hat er Folgendes gesagt. In Apostelgeschichte 17, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass sie alle überall Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag gesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat aus den Toten. Es wird ein jüngstes Gericht geben. Wir müssen alle vor Gericht stehen. Und ich finde, dass sehr viele Leute heutzutage die christliche Botschaft ablehnen, weil sie diese Botschaft nie richtig verstanden haben. Und sie meinen generell, dass die christliche Botschaft ist einfach so ein Rezept, das wir folgen müssen, um letzten Endes hoffentlich von Gott akzeptiert zu werden. Und sie sehen das Christentum als voll mit Regeln und Liturgien und all das. Und sie lehnen das ab. Und es ist sehr wichtig dann, dass ich jetzt erkläre, was der verheerende Unterschied ist zwischen Christentum und Religion als solche. Diese Idee, dass, wie manche Leute es mir erklärt haben, dass ihre Religion, und ich stelle die Frage oft, was lehrt ihre Religion? Und die sagen, okay, wir haben ein sozusagen ein Eingangstür, irgendeine Zeremonie, und man startet auf die Religionslaufbahn. Und es gibt einen Weg. Und diesen Weg geht auf und ab, je nachdem wir die Regeln folgen und die Lehre folgen. Wir haben gewisse Leute, die versuchen uns zu helfen. Und letzten Endes kommen wir zu einem Gericht, wo Gott unsere gute Taten wiegt gegen unsere schlechte Taten und uns annimmt, wenn das Maß der guten Taten mehr ist als das Maß der schlechten Taten. Es ist wie ein Universitätslaufbahn. Es gibt eine Eingangstür, dann gibt es einen Weg und die Professoren versuchen uns zu helfen. Aber auch wenn sie die besten Professoren in der Welt sind, können sie uns nicht garantieren, dass wir unser Diplom am Ende bekommen werden. Warum? Weil das Grundprinzip unsere Leistung ist. Verdienst, mein Verdienst. Nun, nehmen wir ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken, weil das die Art und Weise, wie so viele Leute über Jesus Christus und seine Botschaft denken. Es ist ein Verdienstlaufbahn. Und wir hoffen eines Tages, dass Gott gnädig wird und wir versuchen vielleicht krampfhaft die Regeln zu folgen. Wir versagen und dann geben viele Leute auf. Es ist eine Sklaverei letzten Endes. Aber das ist nicht Christentum. Bei weitem nicht. Und ich möchte das illustrieren auf eine Art und Weise, die niemand missverstehen kann. Ich sehe eine nette junge Frau. Das habe ich eigentlich getan an meinem ersten Tag in der Universität damals. Und mit der Zeit denke ich, dass ich würde sehr gerne, dass sie meine Frau wird. Und so mache ich ein Geschenk, Kochbuch Nummer 1. Und sie öffnet dieses Geschenk und freut sich sehr. Und ich sage zu ihr, gut, ich möchte dich heiraten und hier sind die Heiratsbedingungen. Zuerst, ich liebe dich, ich will dich als Frau haben und hier ist ein Geschenk. Und in diesem Buch findet man Rezepte und eigentlich liebe ich Apfelstrudel. Und so hier sind die Regeln, hier ist das Gesetz für Apfelstrudel machen. Und hier ist eine lange Liste, gib das Mehl mit dem Öl und dem Salz in eine Backschüssel, füge das lauwarme Wasser und so weiter und so fort. Und letzten Endes kocht man einen wunderbaren Apfelstrudel. Und so, es wird so sein, meine Liebling, wenn du nach allen diesen Regeln, sagen wir mal, mindestens 30 Jahre lang erfolgreich kochst, werde ich dich akzeptieren. Also wie wäre das für einen Hochzeitsantrag? Wir lachen alle. Das ist einfach verrückt. Weil auf diesem Verdienstprinzip kann keine Beziehung wachsen. Und ich schätze, dass keiner von Ihnen, die heute Abend anwesend sind, würden so einen Vorschlag total inakzeptabel finden. Keiner von Ihnen wäre bereit, so einen Antrag zu machen. Und hier ist das Interessante. Im Bereich der menschlichen Verhältnis, zum Beispiel ein Eheverhältnis, niemand wäre bereit, auf so ein Verdienstprinzip zu handeln. Aber wir denken, dass wir es mit Gott tun können. Gott, wenn ich dies und jenes, wenn ich gut genug koche in meinem Leben sozusagen, dann hoffentlich wirst du bereit, mich zu akzeptieren. Das ist Religion, meine liebe Leute. Im Sinne, dass viele Leute erklären mir, dass das genau ist, was ihre Religion lehrt. Also, wenn das Religion ist, dann ist das Christentum keine Religion. Weil im Christentum ist es völlig anders. Und wir sehen das hier gebildet, in diesem Bild, wo an der Anfangstür steht ein Kreuz. Und was total verschieden in der christlichen Botschaft ist, ist unsere Annahme von Gott, findet nicht am Ende der Reise statt, sondern am Anfang. Hier ist, was Jesus gesagt hat. Wer meine Botschaft hört und an Gott glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Das heißt schon hat. Er wird nicht für seine Sünden verurteilt werden, sondern ist bereits den Schritt von Tod ins Leben übergangen. Das ist wunderbarer. Und dort sehe ich das Wunderbare an die christliche Botschaft. Es geht nicht um mein Verdienst, sondern um den Verdienst von Jesus Christus. Er ist für meine Sünden gestorben. Er hat sie alles auf sich genommen. Und wenn ich bereit bin, meine Sünde zu bereuen, Buße zu tun und ihn als Herrn Heiland anzunehmen, der für mich gestorben ist, dann in dem Augenblick akzeptiert er mich und wird er mich durch das Leben tragen. Und so, ich auf der Reise sozusagen, ich brauche sehr viel zu lernen, zu wachsen, lernen zu leben und gerecht zu handeln. Aber ich diene Gott nicht, um akzeptiert zu werden, sondern weil ich weiß, dass ich schon akzeptiert worden bin. Das ist der große Unterschied zwischen Christentum und Religion. Und es ist genau, was wir brauchen, weil der Mensch kann Gott nicht gefällig sein letzten Endes. Wir können nie Gottes akzeptiert sein verdienen, weil wir sündigen. Wir können nicht einfach sagen, die Sünde macht nichts aus. Es macht sehr viel aus. Daher ist Jesus Christus gestorben. Und so hier ist, was Paulus darüber zu sagen hat. Da wir nun gerechtfertigt worden sind, schon in der Vergangenheit aus Glauben, so haben wir, besitzen wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Weil ich von Christus angenommen bin, nicht durch meinen Verdienst oder meine Leistung, sondern durch, was Jesus getan hat, kann ich heute zu Ihnen sagen, meine Freunde, dass ich weiß, dass ich eines Tages die Herrlichkeit Gottes erfahren werde. Das ist nicht Anmaßung. Das ist, was Gott zu mir sagt. Es wäre Anmaßung, das nicht zu glauben. Und Paulus hat mal gesagt, und der Herr hat sehr viel für seinen Glauben gelitten, er sagte, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und so zusammenfassen, die Probleme von Leid und Schmerz gehen sehr tief. Und letzten Endes, der Tod ist der Feind. Und wenn ich keine Antwort hätte zum Tode, hätte ich diesen Vortrag nie gemacht. Aber weil Jesus durch den Tod gekommen ist und auferstanden ist, dann, obwohl das Problem für Leid und Schmerz für mich auch kann sehr schwerwiegend sein. Und ich werde in den Himmel kommen mit vielen Fragen. Aber ich kenne jemanden, der die Antwort ist zu allen diesen Fragen. Und meine Frage früher war, angesichts der Tatsache, dass das Universum gibt uns ein gemischtes Bild, Stacheldraht und Schönheit, gibt es Indizien, dass es einen Gott gibt, dem wir dieser Problematik anvertrauen können. Und meine Antwort dazu ist ja, wegen des Todes Jesu und seiner Auferstehung. Und jemand hat geschrieben in diesem Zusammenhang, Gott ist zu gut, um lieblos zu sein, und er ist zu weise, um sich zu irren. Und wenn wir seine Hand nicht erkennen können, müssen wir seinem Herzen vertrauen. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie mit mir gekommen sind so weit. Und ich hoffe sehr, dass einiges zumindest dessen, was ich gesagt habe, eine Hilfe sein wird. Es gibt sehr viele Bücher von mir und anderen, die eine weitere Hilfe sein könnten. Natürlich in einer solchen Vortragsreihe ist es nicht möglich, in alle Einzelheiten einzugehen. Aber ich hoffe sehr, dass genug gesagt worden ist, zu bestätigen, dass Christ zu werden ist kein Wahnsinn, ist kein Schritt in die Dunkelheit, sondern ist ein Schritt in das Licht. Ein Schritt, das ich vor sehr vielen Jahren gemacht habe. Ein Schritt, das ich nie bereut habe, weil Jesus hat mich begleitet in meiner Ehe, mit meiner Familie, in meiner Arbeit. Und ich kann nur sagen als Zeugnis, dass er hat seine Verheißungen erfüllt. Und daher bin ich sicher, dass eines Tages, ob ich sterbe von Coronavirus oder ein Unfall oder ein Erdbeben, dass trotz allem werde ich mit ihm sein, weil seine Stimme stark genug ist, auch die Toten zu erwecken. Gott segne Sie alle und vielen Dank und gute Nacht.
Ja, wo ist Gott in einer bösen und leidvollen Welt? Das ist die Frage des heutigen Abends. Professor Lennox hat uns einige sehr entscheidende Antworten auf diese Frage geliefert. Wie er am Anfang des Abends aber selber auch gesagt hat, kann man in einem Vortrag ganz sicherlich nicht alle Antworten liefern. Ganz sicherlich auch nicht in der abschließenden Q&A. Und dennoch gibt uns diese Frage- und Antwortzeit, die wir jetzt auch wieder ganz bewusst einplanen, die Möglichkeit, noch mal gezieltere Fragen zu stellen, Fragen, die Sie persönlich im Chat gestellt haben. Heute Abend sind so viele Fragen reingekommen wie noch nie. Also an den letzten Abenden waren es nicht ganz so viel. Wir haben auch mehr Fragen zugelassen, weil ich auch den Eindruck hatte, dass hinter manch einer Frage auch persönliches Leid steht. Und unsere Hoffnung, unser Gebet ist auch, dass nun die Antworten, die geliefert werden, Ihnen auch weiterhelfen können, wenn Sie persönlich vom Leid betroffen sind. Professor Lennox ist uns nun auch zugeschaltet, live aus Oxford. Ich begrüße Sie ganz herzlich, auch wenn ich Sie jetzt noch nicht sehen kann. Aber ich vermute, Sie können mich sehen. Ist das richtig?
Ja, ich kann Sie sehen.
Wunderbar. Das heißt, wir können auch direkt starten. Ich begrüße Sie ganz herzlich und hoffe, dass es Ihnen gut geht. Jetzt sehe ich Sie auch. Wunderbar. Wir starten mit einer Doppelfrage. Die erste Frage lautet, was würden Sie Menschen sagen, die sagen, sie können nicht an Gott glauben, weil es so viel Leid gibt und Gott dies alles zulässt? Darauf sind Sie ja im Prinzip in diesem gesamten Vortrag auch eingegangen. Aber die zweite Frage, vielleicht klärt das die erste Frage noch mal ein bisschen. Wie könnte man das kurz und knapp in einem Satz oder in einigen kurzen Sätzen einer Person deutlich machen, wenn man nicht sehr viel Zeit hat, mit einer Person ein langes Gespräch zu führen? Aber was wäre eine Antwort, die vielleicht Ihren gesamten Vortrag jetzt auch noch mal kurz zusammenfassen könnte?
Dankeschön für die Fragen. Zur ersten Frage wäre ich sehr sympathisch, weil in meinem Leben habe ich viele Menschen getroffen, die einfach Glauben an Gott aufgegeben haben, wegen ihr Leiden oder wegen des Leidens ihrer Familien oder Verwandte oder Freunde. Und was äußerst wichtig ist, dass wir Sympathie und Empathie sogar
vorzeigen in so einer Situation. Sonst sind die Leute überhaupt nicht bereit, uns zuzuhören. Zweitens, manchmal sage ich ganz krass, okay, es gibt keinen Gott. Und sie werden ein bisschen verwundert und dann sagen sie, es gibt keinen Gott. Nein, sagte ich, ich versuche mit ihnen zu kommen. Es gibt keinen Gott. Und so haben sie das Problem gelöst. Und manche Leute sagen, also gut, wenn es keinen Gott gibt, was können wir sonst erwarten? Ja, vielleicht ist das der Fall, sage ich. Atheismus sagt das genau. Aber das Problem bleibt. Das heißt, Leid und Schmerz, sie bleiben. Und sie haben Gott abgeschafft, aber Leid und Schmerz bleiben. Und was sie auch abgeschafft haben, ist jede Hoffnung. Es gibt keine Urhoffnung sozusagen, weil es keinen Gott gibt, es gibt kein Leben nach dem Tod. So, sie müssen irgendwie mit diesem Leid und Schmerz zurechtkommen. So ist es gar nicht einfach, weil sie keine Hoffnung haben. Also, sie, so scheint es mir, meinen, sie haben kein Problem mit Schmerz und Leid. Das ist Ende, aus, weil es keinen Gott gibt. Ich aber, als Christ, ich habe ein Problem. Aber ich habe auch Hoffnung. Und dann würde ich versuchen zu sagen, was ich heute Abend zu sagen habe. Aber die zweite Frage, soweit ich feststellen kann, gibt es keine kurze Antwort. Diese Sache geht zu tief. Und ich würde nur sagen, wenn ich direkt gefragt bin und wenig Zeit habe, würde ich sofort sagen, also, mein lieber Freund, wir haben wenig Zeit, darüber zu sprechen. Ich komme zum Herz meines eigenen Verständnisses. Ich glaube an einen Gott, der nicht fern vom menschlichen Leid und Schmerz geblieben ist, sondern in Christus auf einem Kreuz gestorben ist. Aber darüber hinaus glaube ich, dass er auferstanden ist. Und das bedeutet, dass der Tod besiegt worden ist. Und wenn ich keine Antwort zum Tode hätte, wie ich im Vortrag sagte, dann hätten wir keine Hoffnung. Aber ich sehe dort nicht keine simplistische Antwort zu alle eure Fragen, aber ich sehe ein Fenster in eine Antwort. Oder besser gesagt, ich sehe eine Person, der die Antwort ist, weil er ihre Situation versteht. Und dann würde ich warten zu sehen, was die Reaktion ist. Aber das ist das Herz der Sache. Ohne die Botschaft vom Kreuz und Auferstehung haben wir sehr wenig zu sagen.
Danke für diese hilfreichen Antworten, Professor Lennox. Heute Abend sind auch einige Fragen dabei, die etwas mehr seelsorgerlich vielleicht zum Teil als im klassischen Sinne apologetisch sind. Das hängt mit der Thematik des Abends auch sicherlich zusammen. Und in diese Richtung geht auch die nächste Frage. Wie kann ich einem Christen in einer Glaubenskrise zur Seite stehen, welcher aufgrund persönlichem psychischen Leid, das Gott bisher nicht geheilt hat, an Gottes Güte bzw. an Gottes Liebe zweifelt? Wie kann ich einem solchen Christen in der Glaubenskrise zur Seite stehen?
Das Problem mit dieser Frage ist, dass es viel zu generell ist. Ich meine, wer ist diese Person? Was sind die psychischen Probleme und so weiter? Und es ist völlig von der Person abhängig. Und natürlich, weil ich diese Person nicht kenne, was kann ich sagen, als nur ein paar Prinzipien zu äußern? In der Frage kommen psychische Probleme vor. Also psychische Probleme können unterschiedliche Ursprünge haben. Erstens können ein Problem mit der Chemie in meinem Körper sein und ich brauche eine medizinische Hilfe. Und was sehr wichtig ist für Gläubige, wenn sie involviert sind in solche Seelsorge, dass sie lernen zu unterscheiden zwischen was eine psychische Krankheit ist, wo medizinische Behandlung nötig ist, und etwas, das vielleicht wo eine Lösung durch Gebet und durch Bibellese und so weiter. Und wir müssen sehr vorsichtig sein, weil wenn man eine, sagen wir mal, medizinisch verursachte psychische Krankheit auf eine geistliche Ursache zuschreibt, dann kann das zu großen Problemen. Hier müssen wir sehr aufpassen. So, ich habe wenig spezifische Antwort, weil die Frage nicht spezifisch ist. Aber was sehr wichtig ist, ist zu solchen Leuten zu hören. Nicht zu viel zu sagen, aber zuzuhören, damit sie wenigstens sehen, dass hier ein Mensch ist, der versucht zu verstehen. Und dann ehrlich zu sein, wenn man das nicht versteht. Und für diesen Menschen zu beten, freundlich zu sein, helfen mit der Schrift, alles Mögliche, um freundlich zu sein. Aber es gibt kein Rezept für allgemeine Störungen dieser Art, leider.
Ja, das ist verständlich. Dennoch war die Antwort, denke ich, hilfreich. Die nächste Frage ist aber spezieller. Die nächste Frage lautet: Ich hatte schon einige Male mit Menschen geredet, die sich fragen, wie es einen Gott geben kann, der es zulässt, dass Kinder, Babys sterben, bevor sie überhaupt leben konnten. Was kann man darauf antworten?
In der Bibel hat David ein Kind verloren. Und er sagt etwas sehr Interessantes. Er hat gesagt, ich kann mehr oder weniger, ich kann zu ihm gehen, er kann nicht zu mir. Und David hat dadurch nämlich an eine Hoffnung, dass er sein Kind wiedersehen würde. Und meine Antwort, und auch, es ist keine zufriedene Antwort, wenn Eltern, und ich habe Kontakt in den letzten paar Wochen während dieser Vorträge mit einem Ehepaar, dessen Kind sehr klein gestorben ist und Angst und so weiter. Sie sind gläubig und es war sehr interessant, mit ihnen über diese Dinge zu sprechen. Und die Hoffnung eines Tages, dieses kleine Kind, das nur ein paar Tage bei ihnen war, die Hoffnung im Herrn, dass er letzten Endes, das Kind ist bei ihm, ist eine wunderbare Hoffnung. Atheismus gibt das nicht. Obwohl, natürlich für diese Eltern ist es sehr schmerzhaft, ein Kind zu verlieren. Das wissen wir. Wir haben heute Abend ein sehr bewegendes Zeugnis von Larissa gehört. Es hat mich tief bewegt, wie sie ihren Mann verloren hat, mit einigen kleinen Kindern verlassen ist. Diese sind tiefe Dinge. Und ihre Erfahrung, Larissas Erfahrung, ist äußerst lehrreich für uns, weil es real ist. Es ist ihre Erfahrung mit dem Herrn. Und wie der Herr sie durchgetragen hat, ist glänzend in ihr Gesicht zu sehen.
Das ist wahr, das ist wahr. Das ist ein tief bewegender Lebensbericht für uns alle gewesen heute Abend. Kommen wir vielleicht mal auf Ihr Leben zu sprechen. Einige Fragen richten sich sehr persönlich an Sie, Professor Lennox, über Leid, das Sie in Ihrem Leben erlebt haben. Ich fasse zwei Fragen an dieser Stelle mal zusammen. Einmal die Frage, haben Sie schon mal sehr stark für den Glauben gelitten? Und die zweite Frage, was war generell Ihr größtes Leid in Ihrem Leben, wenn Sie darüber reden möchten? Wäre jetzt die Möglichkeit dazu.
Ob ich sehr stark? Bestimmt nicht. Und man ist ein bisschen skeptisch von Leuten, die sagen, dass sie sehr stark von sich selbst gelitten haben. Aber manchmal beobachten wir das in anderen. Das ist was anderes. Gelitten Also, es gibt natürlich physische Leid und Schmerz und physikalische Attacke und so weiter. Das habe ich nie erfahren. Aber ich habe Spott erfahren und Lachen öffentlich in großen Gremien und so weiter. Und das ist schwer und sehr schmerzhaft. Aber das ist nicht Leid, wie man zum Beispiel in einem Gefangenenlager leidet. Und ich werde nie vergessen, mal in Deutschland vor vielen Jahren habe ich ein Russlandsdeutscher getroffen, der 7 Jahre lang in dem Gulag gesessen hat, wegen der Tatsache, dass er junge Leute in die Bibel ausgebildet hat. Und er sagte, in diesem Lager habe ich Dinge gesehen, dass kein Mensch hätte sehen sollen. Und dann hat er geguckt auf mich. Er war ein sehr kleiner Mensch. Und er guckte hinauf und er sagte, und du, John, du hättest das nie überstehen können. Oh, ich fühlte mich so klein. Und ich wusste nicht, was zu sagen. Nein, sagte ich. Und dann hat er gelächelt. Und ich werde ihn nie vergessen. Er hat gesagt, und ich auch nicht. Weil was ich entdeckt habe dort in Russland, in Sibirien, war, dass Gott kommt, uns zu helfen in dem Augenblick, wo wir diese Hilfe nötig haben. Nicht vorher, nicht theoretisch vorher. Und das hat der Herr seinen Jüngern versprochen. Er hat ihnen gesagt, eines Tages werden sie für ihn leiden und manche von ihnen sterben. Und er hat gesagt, hab keine Angst, weil in dem Tag und in der Stunde. Und das war so ermutigend für mich. Er hat recht gehabt, weil ich war nicht in der Situation. Und daher brauchte ich nicht dieselbe Hilfe, die er damals nötig hatte, als er in dieser Situation selbst war.
Ja, danke, Professor Lennox, auch für den Einblick in Ihr Leben, wo Sie auch Spott erfahren haben für Ihren mutigen Glauben. Das schätzen wir sehr. Teilweise ist das ja auch auf YouTube zu sehen, wie sich so manch ein Atheist bereits vor dem Gespräch über Sie lustig macht. Ihre Reaktionen sind da immer sehr, sehr vorbildlich und dafür schätzen wir Sie, Professor Lennox. Die nächste Frage ist eine Corona-Frage, die musste ja auch kommen. Heute. Die Frage lautet, warum tut Gott nichts gegen das Coronavirus?
Aber tut doch sehr viel. Viele gläubige Ärzte sind bewegt worden, um daran zu arbeiten. Und ich kenne einige, die auch involviert sind in der Forschung, Schutzimpfung und so weiter. Und das Engagement von christlichem Medizinpersonal ist einfach gewaltig. Das ist, was Gott durch sein Volk tut. Natürlich weiß ich, was hinter dieser Frage steht. Warum greift Gott nicht ein und tut etwas Übernatürliches und entleert alle Krankenhäuser? Aber Jesus selber, der Sohn Gottes, der die Macht hat, sowas zu tun, hat es nicht gemacht. Wenn wir das Neue Testament lesen, es waren viele blinde Leute, es waren viele leidende Leute. Wie viel hat er geheilt? Eigentlich relativ wenig. Aber er hat eine Botschaft weitergesagt, dass eines Tages kommt die große Auferweckung sozusagen, wo diejenigen, die ihn anvertraut haben, werden auferweckt werden. Und wir kommen zu einer neuen Welt, wo es kein Leid und kein Schmerz gibt. Aber bis dorthin, wir merken, dass ganz durch die gesamte Geschichte, nicht nur bei Covid, greift Gott nicht ein im Sinne, dass er alles löst. Und wir dürfen nicht vergessen, und ich erwähne das in meinem kleinen Buchlein, dass es Pandemien gab in der Vergangenheit. Und Christen haben wirklich Wunderbares getan, mit großem Mut sich engagiert haben, wo andere Leute wollen nichts mit den Leidenden zu tun haben. So, es gibt, wie gesagt, ich habe es sehr oft gesagt heute, es tut mir leid, aber es ist der Fall. Es gibt keine einfache Antwort dazu. Aber das ist kein Grund, an Gott nicht zu glauben.
Ganz genau. Die nächste Frage ist eine kritische Rückfrage. Wir möchten ja auch ganz bewusst kritische Rückfragen zulassen. Auch deswegen machen wir diese Q&A. Sie sagten in dem Vortrag, Liebe ist nur möglich, wo Hass möglich ist. Würde das nicht bedeuten, dass im Himmel entweder Hass möglich oder Liebe unmöglich wäre?
Ja, klug, sehr klug. Ja, ich liebe solche Fragen. Und es gibt eine echte Kuriosität hinter dieser Frage. Ich habe das nicht genau gesagt. Ich habe gesagt, dass wir leben in einer Welt, wo die Tatsache, die Möglichkeit der Liebe, machen wir es positiv, die Möglichkeit, Liebe, echte Liebe zu haben, das bezieht sich auf die Tatsache, dass wir einen gewissen Raum haben, Entscheidungen zu machen. Und wenn es nicht möglich war, Nein zu sagen und zu hassen, das bedeutet, dass wir Automaten wären und hätten keine Verantwortung und kein Moral und keine Liebe, kein Hass und so weiter. Das ist, was ich versucht habe zu sagen, zumindest. Aber im Himmel ist sehr interessant, was geschieht nach dem Tod. Weil wir lesen, dass es kein Schmerz und kein Leiden, kein Weinen und so weiter dort gibt. Und die Frage kommt oft vor, wie ist es so, dass im Himmel werden wir nicht sozusagen hassen können und den ganzen Himmel zerstören. Ich denke, das hat mit dem Evangelium zu tun, im folgenden Sinne. Oft denken die Menschen, dass wenn Leute zum Herrn kommen, es ist, als ob wir zurück ins Paradies im ersten Buch Mose 1 gehen. Und wir sind zurück, wo wir starteten. Nein, das ist nicht der Fall. Weil bei der Bekehrung, Gott schenkt uns neues Leben, ewiges Leben, sein Leben. Und eine Zeit lang müssen wir in technischen Worten aus dem Neuen Testament mit unserem, wie soll man sagen, mit dem alten Mensch, mit unserer alten Natur, die eines Tages wird weg sein. Und nach dem Tod im Himmel, die Situation wird nicht einfach, dass wir zurück sozusagen in einem anfänglichen Paradies. Es ist mehr wie eine Spirale, wo wir oberhalb den ursprünglichen Stadion sein werden. Und so, Gott wird so sein, dass Liebe noch existiert. Das heißt, wir können lieben, aber diese anderen Dinge, die alle mit Sünde verbunden sind, werden wegfallen. Wie genau das passiert, habe ich keine Ahnung.
Werden wir dann sehen im Himmel. Die nächste Frage greift das Thema moralisches Leid und die Verbindung zur Gerechtigkeit auf. Leid, ja, das jemand einem anderen antut, und Gerechtigkeit. Wie sehen Sie diese Kombination? Wenn Gott barmherzig ist und einem verzeiht, fällt dadurch eine gerechte Strafe, in Klammern Gerechtigkeit, als Konsequenz weg? Vielleicht könnte man das am Beispiel einer Vergewaltigung konkret machen. Ich denke, das ist so ein bisschen ein möglicher Fall, der diese Frage spezifizieren könnte.
Ja, danke. Das ist auch offensichtlich eine sehr schwierige Frage. Und immer noch, wenn man von solchen Fällen hört, es greift uns tief, wirklich, wenn eine Frau so eine Erfahrung hat. Und es gibt Dinge, die Menschen aneinander tun, die nicht rückwärts gemacht werden können, nicht in diesem Leben. Und zum Beispiel, ich trinke zu viel und ich fahre zu schnell und ich töte dein Kind. Du bist Christ und vielleicht mit Jahren kannst du in dir finden, einen Weg, mit der Sache zurechtzukommen, indem du in deinem Herzen bereit bist, mir zu vergeben, wenn ich Buße tue, nicht wenn nicht. Das ist eine andere Frage. Aber das ganze Leben lang wird dieses Ereignis eine verletzende Begleitung in deinem Leben sein. Was ermutigt mich ist, dass eines Tages werden wir neue Körper haben, wenn wir Christen sind. Und ich habe sehr oft gesehen, wo Leute körperlich verletzt worden sind oder vergewaltigt worden sind. Sie freuen sich sehr, wenn sie diese Botschaft hören, dass eines Tages werde ich einen neuen, frischen Körper haben in der neuen Welt. Das ist der Hoffnung. Aber leider müssen Menschen mit solchen Schmerz und Leid durch das Leben gehen. Manchmal kommen sie sehr weit vorwärts in ihrem Glauben und sind Musterbeispiele für uns schwächer Leute, zu zeigen, wie ein Christ wirklich auf solche Dinge reagieren kann. Aber die Hoffnung letzten Endes ist, dass der Herr alles gut machen wird, vor allem in diesen Fällen.
Und die Frage, die jetzt auch den Täter ein Stück weit betrifft, selbst wenn er die Tat eingesteht und uns um Vergebung bittet, ist hier aber offensichtlich eine Straftat vorliegt. Wie könnte da auch Gerechtigkeit in Form von zivilen Gerichten vollzogen werden? Wäre das trotzdem unsere Aufgabe als Christen, diese Person anzuzeigen? Ich denke, das war auch noch ein Stück weit Hintergrund dieser Frage.
Ja, das ist eine Frage, wo natürlich, wenn so ein Mensch, und ich kann nur sozusagen sofort reagieren, weil wenn so ein Mensch nicht angezeigt wird, dann öffnet das die Möglichkeit, dass jemand anderes wird in großen Schwierigkeiten kommen. Und wir leben in einer Situation, wo wir Polizei haben und Juristen und so weiter. Und es ist nicht, dass wir aus lauter Hass das tun wollen, aber aus Liebe für andere Menschen muss man das tun. Und ich habe oft gesehen, wo solche Dinge passiert sind, die Leute haben geschwiegen. Und dann wieder mal, warum hast du das nicht? Ich wollte nicht. Nein, wir müssen wirklich darüber nachdenken und Rat bekommen von weisen Pastoren und Freunden und so weiter und so fort. Weil die Strafe, eine Strafe, sehr wichtig ist und manchmal, dass Leute ins Gefängnis gebracht werden, damit sie kein mehr Dinge richten können.
Ja, danke auch nochmal für diese hilfreiche Ergänzung. Ich mache jetzt einfach mal weiter in der Reihenfolge der Fragen. Die nächste Frage betrifft die Brutalität in der Tierwelt. Warum ist die Tierwelt so brutal? Im Garten Eden kann es keine Fleischfresser gegeben haben. Warum hat Gott diese Entwicklung der Tierwelt nicht besser geleitet? Ich leite die Frage einfach mal so an Sie weiter.
Es ist sehr leicht, so eine Frage zu stellen. Besser ist eine Bewertung. Und Ich wäre sehr vorsichtig, um Gott anzuklagen, dass er es besser hätte tun können. Und deswegen, weil es ist klar für diejenigen, die die Bibel glauben, dass noch ein Faktor anwesend ist. Und dieser Faktor haben wir heute Abend nicht erwähnen können, wegen der Zeit und der Komplexität der Sache. Und das ist die Tatsache, dass sozusagen eine Bombe ist explodiert worden in der Natur selbst, wegen die Ablehnung von Gott durch die ersten Menschen im Garten, der Sündenfall. Und es ist eindeutig klar in der Bibel, soweit ich sie lese, dass der Sündenfall im moralischen Bereich hat Auswirkungen auf den physikalischen Bereich. Und daher müssen wir offen genug zu sehen, dass das vielleicht hat sehr viel zu tun mit der Aggression und all diese anderen Dinge, die wir beobachten, nicht nur im Tierwelt, sondern im menschlichen Welt. Das ist natürlich ein großes Thema an und für sich, aber ich nehme es ernst, weil keine andere Erklärung ist genauso sinnvoll wie diese Erklärung, dass etwas passiert worden ist in der Geschichte der Erde. Etwas ist sozusagen passiert. Und dann haben wir darüber hinaus mit der Existenz von einem Feind Gottes, vom Satan und so weiter zu tun. Und ich nehme auch diese Tatsache als wichtiger Faktor in der ganzen Sache.
Ich möchte nun mit einer seelsorgerlichen Frage schließen. Die Frage lautet, wenn Leid unsere Gedanken auf Gott richten soll, warum geschieht Leid auch in aufrichtig christlichen Familien? Und lassen Sie mich dazu vielleicht noch eine kleine ergänzende Frage hinzufügen. Es kann ja durchaus sein, dass heute auch Christen dazugeschaltet sind, die aktuell durch Leid gehen. Vieles haben wir im Zeugnis von Larissa auch bereits erfahren, was sie dadurch auch erlebt hat mit Gott. Leid ist immer individuell, aber vielleicht können Sie trotzdem so ein paar Eckpfeiler noch mal weitergeben. Was könnte Gott mit Leid im Leben eines Christen beabsichtigen?
Viele verschiedene Dinge, denke ich. Und wir haben Beispiele dafür im Neuen Testament. Paulus, und ich habe das gestern erwähnt, hat irgendein Augenproblem. Und das war für ihn als Schriftsteller und Prediger und so weiter, der wollte die Bibeltexte lesen, sehr schwierig. Und er hat den Herrn gebeten, dass er soll dieses Schmerz entfernen. Und Gott hat Nein gesagt und ihm mitgeteilt, dass sein Gnade war genug für Paulus. Und wenn man an Menschen, die querschnittgelähmt sind und Christen sind, und wenn man sie zuhört und hört, dass das in ihrem Leben eine große Gnade ist, das ist kaum vorzustellen, aber wenn man sieht, manchmal wie Joni in Amerika, wie die Wirkung, ihr Schreiben und Singen und so weiter ist. Man sieht, dass Gott kann daraus etwas Kräftiges wachsen lassen kann. Und Leid im Leben, ich meine, ich erzähle ein kurzes persönliches Erlebnis mit physikalischem Leid. Man hat mich die Frage gestellt, wegen Glauben. Aber ich hatte vor 12 Jahren oder so plötzlich im Krankenhaus, sie sahen, dass es sehr ernst war, und die haben mich in einen Operationsraum sehr schnell geliefert. Und es war ernst, ich musste Auf Wiedersehen zu meiner Frau sagen, weil es schien, als ob plötzlich ein massiver Herzinfarkt stattfinden würde und ich hatte wenig Hoffnung. Und ich musste auf Wiedersehen zu meiner Frau sagen. Und dann hat man 40 Minuten lang operiert und nachher hat der Chirurg gesagt, Herr Lennox, ich weiß nicht, was Ihnen zu sagen, weil eigentlich aus der medizinischen Sicht solltest du schon tot sein. Aber Ihr Herz ist nicht, hat kein Problem. Du darfst nach Hause morgen gehen. Was ich dadurch gelernt habe, war in dem Augenblick, wo es passiert war, hatte ich totalen Frieden. Und diese Erfahrung war für mich sehr, sehr wichtig. Nun, ich weiß, dass der Herr mir noch 14 Jahren gegeben hat. Das ist wunderbar. Okay? Und ich habe dadurch gelernt. Aber Vorsicht! Zu derselben Zeit, meine Schwester, ihr 22 Jahre alte Tochter, jung verheiratet mit einem Jugendpastor, ist mit einem Gehirntumor gestorben. Ich war dankbar, dass der Herr mich gerettet hat. Was soll ich zu meiner Schwester sagen? Und das ist für mich, warum ich so vorsichtig bin, wenn man sagt, bist du dankbar, dass der Herr dich sozusagen vom Tod damals gerettet hat? Ja, ich bin dankbar. Aber das ist nicht genug, das sagen zu können. Natürlich bin ich dankbar. Aber wenn ich sehe, meine Schwester, die jahrelang mit der Enttäuschung, mit all das zu ringen hatte, und sie ist durchgekommen mit dem Herrn, aber sehr langsam, sehe ich, dass diese Frage des Schmerz und Leids im Leben von Christen eine sehr ernste Sache ist. Und man kann nur sagen, dass auch bei den guten Zeiten wie bei den schlechten Zeiten, der Herr möchte uns lehren. Er möchte, dass wir als seine Söhne und Töchter aufwachsen, reifer werden. Und durch alle diese Erfahrungen lernen wir was. Fjodor Dostoevsky hat mal gesagt, etwa, ich kann keinen reifen Menschen mir vorstellen, der nicht gelitten hat. Mhm. Und ich glaube, in einer gewissen Hinsicht hat er recht gehabt.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich denke, das war jetzt auch ein sehr, sehr gutes Schlusswort.